Es ist Winter. In Deutschland begann das neue Jahr mit Schnee. Ein Grund zur Freude? Schaut man auf die unwürdigen Umstände, in denen Menschen, die auf der Flucht sind, leben müssen, dann fällt das echt schwer. Schaut man nach Lesbos, dann fällt dort vielleicht kein Schnee. Aber ab nächster Woche gehen die Temperaturen nachts runter auf 3 Grad und die Temperaturen werden weiter sinken. Ein warmes Zuhause zu haben, das ist für viel zu viele Menschen ein weit entfernter Traum. Am 9. September 2020 brannte das Großlager Moria ab und es wurde ein provisorisches Lager errichtet. Man nennt es auch Moria II. In diesem Lager müssen über 7500 Menschen leben, die auf der Flucht sind, und die Bedingungen sind nach wie vor miserabel. Die Missstände vor Ort wurden von Nichtregierungsorganisationen schon des Öfteren öffentlich kritisiert. Und auch das unabhängige Medienkollektiv Dunya Collective ist vor Ort auf Lesbos und berichtet über die untragbaren Zustände. Nach dem Brand von Moria sind nun 4 Monate vergangen und seither hat sich weder an der miserablen Versorgungssituation noch an der infrastrukturellen Situation wirklich etwas verändert. Ein Beispiel dafür sind die Hygienebedingungen, die einfach maximal schlecht sind. Das zeigt sich am Beispiel der Duschsituation vor Ort.
Es gibt jetzt 24 Warmwasserduschen. Das sind 8 Duschen für Männer und 16 Duschen für Frauen. Das ist eine improvisierte Installation. Also es sind halt professionelle Duschcontainer. Aber ja, wie das Wasser warm gemacht wird, das ist alles irgendwie improvisiert. Darum kümmern sich eben auch NGOs und nicht die Regierung, was auch ein interessanter Fakt ist. Und diese 24 Duschen müssen für 7500 Geflüchtete in dem Lager eben reichen. Zusätzlich gibt es noch nach Angaben des Roten Kreuzes 105 Eimerduschen aus Plastik. Das muss man sich so vorstellen wie Dixie-Toiletten. Dann kriegst du einen Eimer mit Wasser und kannst dich mit diesem Eimer Wasser innerhalb dieser Dixie-Toilette eben da drin dann waschen. Davon soll es 105 angeblich geben. Die Menschen bauen sich nach wie vor behelfsmäßig ihre Eimerduschen, die im Prinzip genauso funktionieren, genauso sind wie eben diese Bucket-Showers oder Eimerduschen, die Hilfsorganisationen vor Ort stellen.
Das sagt Jan vom Dunya Collective. Das gesamte Abwasser, was bei den selbstgebauten Duschen oder auch bei dem Abwasch vor den Zelten entsteht, wird dann überirdisch über kleine Kanäle entwässert. Diese Kanäle ziehen sich quer durch das gesamte Lager Moria II. Das Schmutzwasser soll in Bassins gesammelt werden und versickern.
Es gibt dann ab und an mal eine Abpumpaktion bei einigen dieser Schmutzwasserbassins, aber ja, das Wasser wird dann in den großen Hauptkanal abgepumpt und geht dann ungefiltert ins Meer rein. Also die Situation an sich ist immer noch katastrophal, es ist schmutzig, es ist unhygienisch, man lässt die Menschen dort schlimmer hausen als Tiere. Es gibt nach wie vor keine Heizungen in den Zelten, obwohl das ja anders von der Europäischen Kommission behauptet wurde, dass dort Heizradiatoren ausgeteilt werden. Das stimmt nicht, das stimmt einfach nicht. Dort hat niemand die Möglichkeit zu heizen. Die Menschen sitzen ohne Heizung bei Temperaturen in der Nacht von 5, 6, 7 Grad in ihren Zelten mit den kleinen Kindern. Einfach eine Katastrophe und es ist schlimm festzustellen, dass sich auch nach öffentlichen Berichten über die Missstände da nichts daran ändert.
Im Lager auf Lesbos herrschen entwürdigende Zustände. Das zeigt sich unter anderem an den miesen hygienischen Bedingungen vor Ort und es gibt dort auch immer noch keine Heizradiatoren, sodass die Menschen der Kälte ausgesetzt sind. Das Einzige, was sich verändert hat, gerne lassen nun PolitikerInnen à la Couleur Videos und Bilder von sich in dem Lager Moria II machen. Doch diese Inszenierung hat mit der Realität im Lager wenig zu tun, wie Jan vom Dunya Collective berichtet.
Premierminister Mitsotakis war ja erst hier vor Ort mit dem Migrationsminister Mitarakis und haben sich das Camp angeschaut und haben gesagt, alles schön. Dann gab es ein paar schöne Bilder, wie so eine Familie vor dem Premierminister steht und dann lächeln die sich da irgendwie an. Sie waren aber nur in dem vorderen Teil des Camps. Also wenn ich mir die öffentliche Berichterstattung anschaue, was da für Videos und Fotos produziert worden sind, dann zeigt mir das ganz ersichtlich, dass sie nur in dem vorderen Teil waren, also nur in dem Verwaltungsteil, wo die Polizei ist, wo Migrationsbehörde sitzt, wo die Ärzte und Ärztinnen sitzen. Und in dem Bereich sagt er, ja, sie ist alles viel besser, sieht super aus, viel besser als Moria, aber geht nicht in den Bereich, in den die Menschen wirklich leben müssen und schaut sich nicht an, was für ein Dreck und was für Umständen diese Menschen da leben. Also es ist schon katastrophal, was hier seitens von der Regierung, der griechischen Regierung, aber auch seitens der Europäischen Kommission für eine, so muss man das wirklich formulieren, eine Propagandashow abgezogen wird und in dem bewusst über die Zustände in dem Lager gelogen wird.
Das Dunya Collective hat unbeschönigte Videos und Bilder über die Teile des Lagers veröffentlicht, in denen die Menschen leben müssen. Es liegt nahe. Solchen Lebensbedingungen ausgeliefert zu sein, hat nicht nur physische, sondern auch psychische Folgen, wie Jan berichtet.
Sie haben Angst um ihre Kinder, sie haben Angst um die Gesundheit. Es gibt massive psychische Folgen. Menschen können nachts nicht mehr schlafen oder wachen schreiend nachts auf. Kinder fangen an zu schlafwandeln. Es gibt so viele Probleme und Punkte, die die Menschen beschäftigen und fertig machen. Dazu kommt ein massives Informationsdefizit. Die Geflüchteten in dem Lager sind eigentlich die Menschen, die als letztes an Informationen kommen. Das heißt, sie hängen halt ständig irgendwie im luftleeren Raum. Sie wissen nicht, was wird morgen passieren, übermorgen. Wie geht es weiter mit mir? Wie geht es weiter mit meiner Familie? Daraus entsteht natürlich ein enormer psychischer Druck. Dazu kommt dann auch noch, dass diese Menschen ja eingeschlossen sind im Lager und jede Person nur einmal pro Woche aus diesem Lager darf, eine Person pro Familie einmal die Woche aus dem Lager darf für 4 Stunden. Das erzeugt einen enormen psychischen Druck und die Leute leiden darunter. Und natürlich sind die Ängste und Sorgen groß. Was passiert mit mir? Was wird folgen? Werde ich auf dieser Insel ein weiteres Jahr bleiben, weitere 2 Jahre bleiben?
Es ist schwer vorstellbar, in einer solchen Situation noch Hoffnung zu bewahren. Auch wenn die Frage nach der Hoffnung natürlich eine sehr individuelle Frage ist, so berichtet uns Jan vom Dunja Collective von seinen Beobachtungen aus dem Lager Moria II.
Einige der Menschen, und es betrifft vor allen Dingen die Single Men, die so ein bisschen auch in diesem Diskurs der Vulnerabilität, also der meist Schutzbedürftigen, einfach durchrutschen, die sind zum Teil komplett hoffnungslos. Da gibt es massive Probleme mit Drogenkonsum. Also dass zum Beispiel der Konsum von Tramadol-Tabletten ist eigentlich eine Alltäglichkeit in dem Camp. Da hat eine Person einfach ein Rezept für Tramadol und kauft Tramadol-Tabletten und verkauft die im Camp. Und die Leute nehmen das halt und klinken sich damit weg, entfliehen diesem Alltag. Oder Alkoholismus oder ja verschiedene Möglichkeiten. Da merkt man auch, dass es eine gewisse Form von Hoffnungslosigkeit gibt.
Von Gegenbeispielen berichtet uns Jan natürlich auch, dass viele noch voller Hoffnung sind und nicht aufgeben, an die Chance auf ein besseres Leben zu glauben. Dennoch nimmt Jan in dem Lager Moria II eine andere Grundstimmung wahr im Vergleich zu der Stimmung, die im abgebrannten Moria-Lager herrschte.
In dem ganzen Ort, der wirkt unbelebter als ohne Moria, das alte Moria zu romantisieren zu wollen. Das war eine Hölle und ich bin auch sehr skeptisch, was das angeht, wenn man sagt, dieser Ort, der jetzt entstanden ist, ist noch schlimmer. Das weiß ich nicht wirklich, ob der noch schlimmer ist. Er ist anders schlimm. Also es verschiebt sich, glaube ich, entlang auf einer anderen Achse. Allerdings merkt man schon, dass die Leute irgendwie, dass die ganze Stimmung in diesem Camp, in dem Lager, die ist depressiver. Die Menschen haben ja viel weniger Freiheiten, um sich irgendwie noch abzulenken, um irgendetwas anderes zu machen. Vorher konnten sie zumindest irgendwie einen kleinen Verkaufsstand eröffnen und haben darüber irgendwie eine Ablenkung gehabt und ein Einkommen gehabt. Das geht ja jetzt, funktioniert alles nicht mehr. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind bei Selbstmordversuchen oder selbstverletzendem Verhalten. Was ich allerdings weiß, ist, dass Apotheker mir hier in Mytilini erzählt haben, dass die ÄrztInnen von den Hilfsorganisationen, von den NGOs, vermehrt Antidepressiva einkaufen. Also das ist nochmal eine Bestätigung zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass eben dieses Camp Menschen in die Depressionen treibt und ja, damit eben auch in die Hoffnungslosigkeit. Und wo Hoffnungslosigkeit und Depressionen wachsen, da ist natürlich der Gedanke an Selbstmord auch nicht weit.
Das sagt Jan vom Dunja Collective. Er ist vor Ort auf Lesbos und berichtet regelmäßig über die Situation der Menschen, die in dem Lager Moria II leben müssen und nicht leben wollen. Dass diese Menschen nicht selbst über ihren Aufenthaltsort bestimmen können, das ist ein politisches Problem, wie Jan erklärt.
Mir ist noch wichtig zu betonen, dass es sich hier um ein politisches Problem handelt. Die ganzen Folgen, die wir sehen, zum Beispiel in diesem Elendslager Moria II, das sind Folgen einer bewussten Politik der Abschottung. Es sind Folgen einer rassistischen und menschenverachtenden Migrationspolitik der Europäischen Union, aber eben auch des griechischen Staates. Den darf man dort auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Die Regierung ist extrem konservativ, sie ist extrem rechts und auch sie hat dort Verantwortung für die Situation auf den Lagern. Allerdings immer wieder muss man betonen, dass die Europäische Union ja immer weiter versucht, die Migrationskontrolle auszulagern. Das findet eben auf diesen Inseln statt. Und ja, die Menschen hier auf den Inseln fühlen sich natürlich komplett alleingelassen. Also das muss man auch sehen. Aber wie gesagt, es ist ein politisches Problem. Es ist eine Politik, die humanitäre Probleme nach sich zieht. Das heißt, Menschen, die wirklich etwas an der Lage ändern wollen, die sollten verstehen, denke ich, dass es nicht damit getan ist, dass man Geld spendet an NGOs und nicht damit getan ist, dass man hier irgendwie Sachspenden herschickt. Das ist eine Sache, die muss auf der politischen Ebene entschieden werden und da muss es auch Druck geben von der Straße, da müssen Menschen demonstrieren, da müssen Menschen eben Aktionen zivilen Ungehorsams machen, um ja wieder die Situation hier vor Ort auf die Bildschirme zu bekommen in Deutschland und Druck aufzubauen. Etwas anderes wird nicht übrig bleiben, denn die ganzen Hilfsleistungen oder die NGOs hier vornehmen, die sind natürlich irgendwo notwendig, denn die Menschen leiden konkret eine Not, ja. Aber sie sind nichts weiter als ein Herumdoktern an den Symptomen einer völlig verfehlten Politik. Und wenn ich diese verfehlte Grundlage nicht angehe, werde ich an der generellen Situation nichts ändern.